ARD Sounds.
Waren Sie schon auf der Biennale in Venedig? Das ist ja gar nicht so einfach, sich dafür immer wieder Zeit frei zu schaufeln. Und nächstes Jahr, da wird's noch komplizierter. Da konkurrieren nämlich gleich zwei der wichtigsten internationalen Kunstevents miteinander. In Venedig die Biennale und dann in Kassel die Documenta 16. Nach dem ganzen Wirbel um deren letzte Ausgabe, Antisemitismus-Skandal, Künstlerkollektiv Juan Grupa, globaler Süden, das sind ein paar Stichworte dazu. Nach einer Schau also, bei der es selten um die Kunst ging, aber viel um deren Freiheit und Politik, sind ja jetzt viele gespannt, welche Akzente 2027 die amerikanische Kuratorin Naomi Beckwith vom New Yorker Guggenheim Museum setzen wird. Viel hat sie ja noch nicht rausgelassen, aber die Zeit bis zur Eröffnung in ziemlich genau einem Jahr, die überbrücken wir hier locker. Zum Beispiel mit diesem Documenta-Spezial heute. Da schauen wir auf die Geschichte der Documenta und wir schauen auch auf ein paar braune Flecken der Kasseler Kunstschau.
Die ganze Vielfalt der Kultur. Bayern 2 am Nachmittag.
Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Andrea Mühlberger und ich freue mich auch schon auf die Reise nach Kassel nächstes Jahr. Wie sehr die Documenta diese Stadt geprägt hat und mit jeder neuen Ausgabe verändert, das ist ja auch immer wieder ganz interessant zu beobachten. Die 80er Jahre, wilde Partys, Drogen, AIDS. In einem vermeintlich viel harmloseren gesellschaftlichen Klima wuchs und gedeihte 1955 die erste Ausgabe der Documenta. Tatsächlich war die Kunstausstellung als Begleitprogramm der Bundesgartenschau in Kassel gedacht. Also eingehegt von prachtvollen Blumenbeeten, umzingelt von Rabatten, ließ sich die spätere Bedeutung der Documenta für die internationale Kunstwelt noch kaum erahnen. Doch schon bald begann es wild zu wuchern im Garten der Kunst. Wie aus dieser Documenta im floralen Kontext eine der wichtigsten Ausstellungen für Gegenwartskunst wurde, alle 5 Jahre besucht von hunderttausenden Menschen, davon erzählt jetzt Martin Zein.
1955. Westdeutschland arbeitet verbissen am Wirtschaftswunder. Doch die Bombenschäden in Kassel sind noch nicht komplett behoben. Auch der damals noch einzige Ausstellungsraum der Documenta, das Museum Fridericianum, befindet sich noch im Wiederaufbau. Hier, inmitten von unverputzten Mauern und Decken, zeigen Arnold Bode und sein Team Werke der Gegenwart und die von den Nationalsozialisten verfemte Moderne des 20. Jahrhunderts. Ein Aufbruch in vielerlei Hinsicht, auch ein Bekenntnis, so Walter Graskamp, einer der besten Kenner der Documenta-Geschichte.
So kam was zustande, was in zweierlei Hinsicht modern war. Das, was präsentiert wurde, also Kunst des 20. Jahrhunderts bis 1955, und eine Ausstellungsgestaltung, die heute rückblickend automatisch an Bauhaus erinnert.
Bauhaus ist damals wie heute eine Chiffre. Sie markiert einen Verlust. Sie verweist auf 12 Jahre Verfemung und Ausgrenzung, auf 12 Jahre Rückschritt durch die NS-Kulturpolitik. Denn auch hier hinterließen die Nazis eine Trümmerlandschaft. Das sehen aber keineswegs alle so. Es gibt nach 1945 durchaus prominente Strömungen, die nach wie vor die Moderne als Verfallserscheinung abwerten. Neben Vertretern des Schwammdrübers, die jenseits von ein paar Hitlerlieblingen für ein Weiter-so eintreten. Die tatsächlich glauben, die Kunst sei unbeschadet durch Propaganda, Krieg und Shoah gekommen. Wer 1955 mit seinem Ausstellungsdesign an das Bauhaus erinnert, der will einen Neuanfang. Der Initiator der Documenta, Arnold Bode, versteht deswegen das Unfertige der Ausstellungsräume nicht als Manko, sondern sieht darin eine Chance, Kunst ganz anders, sehr frisch und modern zu präsentieren. Wobei, anders als ihr Ruf, ja anders als ihr Mythos, die Documenta 1955 zeigt keine Weltkunst.
Das ist ein großes Missverständnis. Die Documenta 1 und auch die unmittelbar folgenden waren keine Ausstellung von Weltkunst. Denn der Einzugsbereich war europäisch und nicht weitergehend. Und das war auch nicht die Absicht, jemals weiterzugehen. Das, was ausgestellt wurde, war in der Hauptsache deutsche Professorenkunst. Die Mehrzahl der deutschen Teilnehmer waren Professoren, wie Bode auch. Sie waren es nicht zuletzt geworden, weil sie vor 1945 in einer schwierigen Lage gewesen waren, ob direkt verfolgt oder im Geheimen arbeitend oder Kompromisse machend. Und ansonsten gab es nur 2 große Nationen, die beitrugen, das war Italien und Frankreich. Insofern war es nicht mal eine europäische Ausstellung. eine europäische Ausstellung nur insofern, als Frankreich selber ja ein großes Fluchtland gewesen war oder ein Zuzugsland, sowohl freiwillig wie unfreiwillig, für moderne Kunst von Spanien bis Petersburg.
Frankreich, das leuchtet ein. Damals ist Paris noch die Welthauptstadt der Kunst. Aber warum Italien?
Was komischerweise genau den Sprachkenntnissen von Werner Haftmann entsprach.
Werner Haftmann, der sich rasch nach Kriegsende als wichtigster Kunstkritiker etabliert und maßgeblich die Documenta geprägt hat. Und der von 1936 an lange im faschistischen Italien gelebt hat. Aber nicht nur ganze Kontinente fehlen, es gibt noch mehr Leerstellen. Gezeigt werden nur sehr wenige Frauen, keine politische Kunst oder selbst kein politisch unverdächtiger Konstruktivismus. Der Expressionismus und seine Nachfolger dominieren. Trotzdem wird als großes Verdienst der ersten drei Documenta-Ausstellungen gesehen die Rehabilitierung der verfemten Moderne, jener Kunst, die die Nazis als entartet denunziert hatten. Aber selbst hier gibt es überraschende Auslassungen. Etwa Ludwig Meidner, der vor den Nazis geflohen und nach dem Krieg nach Deutschland zurückgekehrt ist.
Ludwig Meidner war seit 1953 in Wiesbaden. Das war in Hessen, nicht weit von Kassel. Man wollte ihn offensichtlich nicht. Er scheint kein sehr freundlicher Zeitgenosse gewesen zu sein, aber er war der wichtigste expressionistische Maler, jedenfalls bis zum Ersten Weltkrieg.
Spielt da sein Judentum eine Rolle? Oder weil er nach 1945 in Deutschland in Vergessenheit geraten ist? Fest steht, die Documenta war keineswegs eine Ausstellung, die die Auslassungen, ja die Auslöschungsabsicht der NS-Kulturpolitik insgesamt aufarbeiten wollte. Und ja, die Verantwortlichen gingen sehr milde mit Künstlern um, die weit mehr als Mitläufer waren. Der Aufbruch, der Wandel findet fast unabsichtlich statt. Bei der Documenta 2 1959 sind dann nicht mehr nur europäische Nationen vertreten. Aufsehen erregen die US-Amerikaner.
Umso überraschender war dann die Begegnung mit der amerikanischen Kunst bei der zweiten Documenta. Da hatte man den Eindruck, man muss die zeigen, aber hat nicht damit gerechnet, wie viel darüber kam. Es wurde ein amerikanischer Kurator gebeten, etwas zusammenzustellen.
Porter McCray vom New Yorker Museum of Modern Art. Gelobt sei die Kulturpolitik jener Jahre, die solche Projekte fördert. Die US-Künstler treten keineswegs schüchtern auf, nicht wie Gäste, die noch auf den letzten Drücker eingeladen wurden. Sie demonstrieren Selbstbewusstsein durch großformatige Gemälde. Jackson Pollocks Number 2 etwa ist 3 x 4,5 Meter groß. Selbst die größten ausgestellten Bilder des europäischen Malerstars Pablo Picasso sind deutlich kleiner.
Niemand hat sich offensichtlich die Größenverhältnisse angeguckt, die geschickt wurden. Vielleicht war es zu kompliziert, Inch in Zentimeter umzurechnen. Jedenfalls, es musste hektisch umgebaut werden. Wenige Tage oder vielleicht auch nur 2, 3 Wochen vor der Eröffnung, als die Container mit den amerikanischen Bildern kamen, weil man wusste nicht, wo man die noch unterbringen konnte. Und dann passierte etwas, was neu war in Kassel. Vorher gab es nicht diese rigide Trennung nach Nationen. Es war eine europäische Ausstellung. Es gab Säle für italienische Kunst, für deutsche Kunst. Aber schon bei den Franzosen gingen die Nationalitäten durcheinander. Und es war offensichtlich nicht die Absicht, nationale Kunstidentitäten zu zeigen. Mit den Amerikanern kam auf einmal ein solcher Schwung von riesenhaften Bildern und großen Formaten, dass nichts anderes übrig blieb, als etwas großräumig frei zu schaufeln und das alles da reinzuhängen. Das heißt, sie hatten zum ersten Mal nationalen Auftritt.
Und was für ein! Die Gemälde aus Übersee hatten Maße, wie sie die Europäer nur aus der höfischen Historienmalerei und herrscherlichen Porträtkunst kennen. Ein Ausdruck des neuen Selbstbewusstseins der US-Amerikaner. Aber auch jenseits neuer Formate haben sie etwas zu bieten. Etwa Robert Rauschenberg und dessen Einbindung von Gegenständen in die Malerei. Aber der eigentliche Star ist der 3 Jahre zuvor, 1956, bei einem Autounfall umgekommene Jackson Pollock. In Deutschland ist er nur in Berlin einmal zu sehen gewesen. Der Künstler bricht mit seinen riesigen Drip-Paintings, mit seiner wild hingetropften, die Grenzen der Leinwand sprengenden Malerei, mit allen europäischen Bildern.
Das war natürlich die Sensation, weil Jackson Pollock war für die meisten völlig, das konnte man nicht in deutsche Kunst umrechnen. Weder im Format noch in der Vorgehensweise, in der Fremdheit der Gestaltung. Und dementsprechend kriegte sie, und ich glaube, da erst kam diese Idee der Weltkunstausstellung auf, kriegte sie so einen internationalen Schub.
Durchaus ein Schock für die deutschen Ausstellungsmacher, die noch jede Italienreise der US-Künstler penibel in die Biografien aufnehmen. Europa ist 1959 nicht mehr die alles beherrschende Kunstgroßmacht. Was spätestens mit der Documenta 3 offenkundig wird, die von US-amerikanischer Pop-Art, Colorfield, Minimal dominiert wird. Spätestens jetzt bekommt die Documenta eine andere Aufgabe. Im Zentrum stehen nicht mehr die deutschen Professoren und ihre Kunst. Der deutsch-europäische Beitrag zur Kunstgeschichte wird nicht mehr überbetont. Einer der größten Erfolge der bundesrepublikanischen Kulturförderung, die gelebte Internationalisierung. Wolfgang Ulrich, Kunsthistoriker und erfolgreicher Kunstschriftsteller.
Ob es jetzt eine speziell bundesrepublikanische Kulturförderung ist, glaube ich nicht, weil die Documenta sich ja von Anfang an als internationales Ereignis versteht, also nicht unbedingt deutsche Künstlerinnen und Künstler fördern möchte, sondern eher ja so einen Überblick geben möchte, was vielleicht ja in einer internationalen oder gar globalen Öffentlichkeit als Trends existiert oder mal noch einer größeren Diskussion würdig ist.
Ob und inwieweit dieser Anspruch wirklich eingelöst wurde, darüber gibt es durchaus Kontroversen. Außer bei einer Documenta, der Documenta 5, kuratiert vom damals gerade mal 42 Jahre alten Schweizer Ausstellungsmacher Harald Seemann. Am Anfang sehr umstritten, wie Seemann immer wieder betonte. Ein Bruch, kein Rückbezug mehr auf die Vorkriegskunst, nur noch aktuelle Arbeiten und kein Überblick, sondern eine Schwerpunktsetzung. Fluxus, Arte Povera, Performances. Es gab wohl nie wieder eine Documenta, die das Publikum so herausgefordert, vielleicht auch überfordert hat. Walter Graskamp, der seit 4 Jahrzehnten zur Geschichte der Documenta forscht.
Es geht nicht mehr um die Kunst, die auf einer weißen Wand renommiert. Es sind inzwischen ganz andere Entwicklungen dazugekommen. Happening, Fluxus, fluide Kunstformen, neue Installationsformen, die eine andere Form von Bildhauerei vertreten als die Sockelplastik. Also gerahmtes Tafelbild und Sockelplastik sind erledigt für ihn. Aber seine Hauptrichtung liegt auf diesen neuen ereignishaften Kunstformen. Das Ereignis ist für ihn ein ganz wichtiger Begriff. Die Ausstellung muss ein Ereignis sein. Und die Künstler, mit denen er sich beschäftigt, das, was sie machen, muss einen Ereignischarakter haben. Das heißt nicht zwangsläufig Happening, aber es ist eben nicht Bildungsdekoration.
Harald Seemann machte die Documenta selbst zum Kunstereignis. Seither wird die Documenta weltweit beobachtet, ist alle 5 Jahre ein Pflichttermin für alle Museumsleute und Liebhaber zeitgenössischer Kunst. Doch gerade in Deutschland gab es auch harte Kritik an Seemanns Auswahl. Wolfgang Ulrich.
Ja, die Documenta war in ihren Anfängen in den 50er Jahren eine der ersten Formen von Kunstausstellungen, die nicht per se kommerziell waren, also wo man nichts verkaufen wollte. Die Documenta stand allerdings schon auch gerade bis in die 70er, 80er Jahre hinein immer im Verdacht, vielleicht doch eine etwas zu große Nähe zu einzelnen Galerien zu haben. Gerade auch für die legendäre Documenta 5 1972 von Harald Seemann ist das ganz gut dokumentiert. Interessanterweise hat damals Klaus Steg eine Publikation gemacht, wo er, also schon im Vorfeld, wo er kritisiert hat, dass Seemann von zu wenigen Galeristen abhängig ist und im Grunde hier letztlich von 5 Galerien sehr viel Kunst gezeigt wird.
Aber war das wirklich neu? Walter Graskamp, der lange in München an der Akademie gelehrt hat.
Die Kunstmarktnähe wurde für die Generation von Ausstellungsmachern nicht kleiner als vorher. Bei der Documenta 1, spätestens bei der Documenta 2, ist der Einfluss von Heinz Stünke in Köln überwältigend, wenn auch dem Besucher nicht erahnbar.
Hein und Eva Stünke hatten schon 1945 in Köln-Deutz eine Galerie eröffnet, die sich der klassischen Moderne verschrieben hatte. Es waren bei Seemann nur eben ganz andere Galerien als in den Jahrzehnten zuvor. Außerdem darf nicht vergessen werden, Galeristen wie der Kölner Hein Stündke oder später Konrad Fischer haben eine wichtige Funktion. Und damit ist nicht die Finanzierung über Verkäufe gemeint. Sie entdecken Künstlerinnen und Künstler, gehen ein finanzielles Risiko ein, fördern sie, manchmal auch, obwohl sie sich zunächst nicht verkaufen.
Die Kanalisierung gehört zu jedem Markt. Das ist auch für die Kunstausstellungen, die ja auch den Markt in gewisser Weise abbilden in seinen Verhältnissen, auch nicht zu vermeiden. Man kann sagen, mit den Avantgarden des frühen 20. Jahrhunderts wird aus dem Kunstmarkt ein Bekennermarkt. Man bekennt sich als Galerist, man bekennt sich als Sammler zu Künstlern, die keine große Anerkennung finden, auf die man zum Teil spekulativ baut, dass sie die eines Tages finden werden, aber die man auch zum Teil begleitet, weil es einfach spannend ist oder weil es eine Faszination hat. Das wird bei der pauschalen Kritik von Galeristen und Kunsthändlern immer vergessen.
Seither wird immer wieder gerne gegen die zeitgenössische Kunst vorgebracht, sie sei marktgeprägt, richte sich eher nach dem, was marktgängig ist. Wobei diese Kritik oft von Künstlern kommt, die sich nicht ausreichend gewürdigt sehen. Und von Menschen, die Einzelfälle von Korruption zu einem ganz verderbten Kunstbetrieb hochjessen. Bei der Documenta aber sieht Wolfgang Ulrich eine ganz andere Entwicklung.
Das war vielleicht auch in den 70er Jahren noch stärker ein Problem. Ich glaube, später hat sich das viel stärker getrennt, auch innerhalb der Kunstwelt. Das klar war, eine Documenta ist eher sowas wie eine Diskursausstellung. Und es geht auch nicht darum, da nur Sachen zu zeigen, die per se verkäuflich sind. Und dafür haben wir ja, ab den 70er Jahren werden ja die Kunstmessen sehr stark. Die hatten wir ja davor auch nicht. Und damit war ein Stück weit auch eine Institution wie die Documenta wieder davon entlastet, jetzt direkt oder auch nur indirekt eigentlich dem Kunsthandel dienen zu müssen. Und ich würde sagen, spätestens oder eigentlich alle Documentas, die jetzt im 21. Jahrhundert stattgefunden haben, waren eigentlich zum Teil sogar in dezidierter Distanz zum Kunstmarkt. Oder gerade wenn man sich die letzte anschaut, wo jetzt auch mit Juan Grupa ein kuratorisches Team am Start war, was zum Beispiel mit dem westlichen Kunstmarkt überhaupt nicht vernetzt ist und verbunden ist, dann war das eigentlich die maximal mögliche Marktferne, die da erreicht war.
Es gibt also Überbetonungen neben Auslassungen. Lange zeigten die Ausstellungsmacher nur Männer, kaum Frauen. Und es dauerte, bis sie über den europäischen Tellerrand blickten. Die Documenta ist nicht durch und durch eine Erfolgsgeschichte. Und dennoch ist sie ein Publikumsmagnet, trotz der vielen Unbekannten, trotz mancher Fehlgriffe und Überforderungen. Die vorletzte Documenta, die D14, besuchten 2017 fast 900.000 Menschen. Die letzte von Juan Grupa verzeichnete aus guten Gründen einen leichten Rückgang, sie war schlicht nicht sehr professionell gemacht. Doch selbst da, Hunderttausende von Besuchern. Und wir reden von Kassel, einer Stadt, die anders als Venedig, Paris oder New York nicht sowieso von Millionen Touristen besucht wird. Es ist eine Abstimmung mit Füßen, ein Teil der Erfolgsgeschichte der modernen bildenden Kunst. Nicht jede Documenta überzeugt dabei. Keine war je wieder so ein Fanal des Aufbruchs wie die Documenta 5. Vielleicht wäre das heute auch nicht mehr möglich, denn die Kunstwelt hat sich massiv verändert. Überall zeitgenössische Museen, überall Biennalen und prominente Ausstellungen lebender Künstlerinnen und Künstler. Auch wenn der Mythos vielleicht größer ist als die Wirklichkeit, die Documenta hat dazu beigetragen, zeitgenössische Kunst breiten Gruppen zugänglich zu machen. Und deswegen werden bestimmt im nächsten Jahr wieder Hunderttausende nach Kassel pilgern.
Martin Zein über die Documenta, ihre wechselvolle Geschichte und wechselnde Ausstellungskonzepte. Die Deutschstunde von Siegfried Lenz kennen viele als Schullektüre. In dem Roman wehrt sich ein aufrechter Maler gegen das, was die Nazis unter Kulturpolitik verstanden. Das Vorbild für diese Figur, der Künstler Emil Nolde. Aber eine Heldengeschichte mit braunen Flecken, denn Nolde war Antisemit und er war auch überzeugter Nazi. Dass das lange ignoriert wurde, geht auch aufs Konto des Kunsthistorikers Werner Haftmann, einem großen Förderer der Nachkriegskunst und einem der wichtigsten Köpfe hinter der Documenta. Auch über ihn gibt es Dokumente aus der NS-Zeit, die den Mitbegründer der Documenta in einem anderen Licht zeigen. Martin Zein.
Immerhin bin ich selber sehr glücklich, dass ich das Haus von Mies eigentlich ein bisschen gegen meine Erwartungen so sehr in die Konzeption hineingefügt hat.
1968, Werner Haftmann, der Direktor der neuen Nationalgalerie, scheint zufrieden zu sein mit dem neuen Bau des Architekten Mies van der Rohe.
Es war also wesentlich leichter zu hängen, als ich eigentlich gedacht habe.
Ein Haus für die Gegenwartskunst und außerdem eine historische Brücke. Das Museum steht sinnbildlich für den Anschluss an die Weimarer Zeit. Das gilt auch für das Gebäude, entworfen von Mies van der Rohe, dem letzten Leiter des Bauhauses. Ein großer symbolischer Akt. Die NS-Zeit endlich überwunden. Alle Wunden verheilt. Deutschland schließt in der Kunst wieder an Paris und New York an. Der Gründungsdirektor Werner Haftmann, ein bekannter Kritiker und Kunstautor, hat unter anderem dreimal die Documenta mitbestimmt. Ein Mann mit großem rhetorischem Talent, ein Freund vieler Künstler, ein begeisterter Förderer der modernen Kunst und ein Mann, der in seinem Lebenslauf vieles verschwiegen hat.
Der ist in einem Zeitpunkt in die SA eingetreten, wo man nicht hätte da eintreten müssen. Und das weiß man damals, dass die SA in Berlin auch in den Truppe, die er zu einem bestimmten Zeitpunkt eingetreten ist, nämlich noch 1933, das waren Schlägertrupps, ein intellektueller Schlägertrupps. Und da war der mit dabei. Ich glaube, der hat auch zugeschlagen.
Heinz Bude, Leiter des Documenta-Instituts. Beim Eintritt in die SA, ganze 9 Tage nach der Machtübernahme, ist Haftmann 21. Ein paar Jahre später, mit 27, tritt er in die NSDAP ein, um einen Posten in Florenz zu bekommen. Von 1936 bis 1945 lebt er in Italien. Erst als Kunsthistoriker, dann als Soldat. Weil er Italienisch spricht, ist eine seiner Aufgaben das Verhören von Partisanen.
Das Angebot des Partisanen zu kollaborieren wird abgeschlagen, wird nicht angenommen und sie vermuten, dass er lügt. Und daher foltern ihn, schlagen ihn, bis er dann weitere Angaben macht und sie mit seinen Antworten zufrieden sind. Also so stelle ich es mir vor.
Das Protokoll dieser Befragung hat der Historiker Carlo Gentile entdeckt.
Dieses Dokument trägt 2 Namen darunter, der eines Unteroffizier der Geheimen Feldpolizei, Ludewig heißt er, und der Name Dr. Haftmann, Sonderführer Z. Was wir noch wissen, ist, dass dieser junge Serbe, der vernommen worden ist, wird zusammen mit einem älteren Italiener, einem Bauer, etwa 50 Jahre alt, dann 2-3 Tage später in der Nähe von Volterra erschossen.
Selbst Folterprotokolle müssen offenbar 2-fach unterschrieben werden. Und offenbar ist Haftmann nicht nur anwesend, sondern auch selbst aktiver Folterer, so berichtet ein Partisan 1946 in einem Zeitungsartikel. Von all dem hat Haftmann nichts erzählt. Nach dem Krieg wird er als unbelastet eingestuft und kann sofort als Journalist arbeiten, unter anderem auch für Radio München, den Vorläufer des BR. In einer 6-teiligen Reihe erklärt er moderne Kunstrichtungen wie Futurismus oder Surrealismus. Wichtige Erwachsenenbildung, die die von den Nationalsozialisten geschmähte, verscherbelte und teilweise zerstörte moderne Kunst rehabilitieren soll. Also ein Geläuterter, einer, der aus seinen Fehlern gelernt hat und nun ein besseres Deutschland aufbauen will? So inszeniert Haftmann sich selbst und ganz ähnlich inszeniert er auch Künstler, die während des 1000-jährigen Reiches in Deutschland geblieben sind. Eklatant wird das bei Emil Nolde. Haftmann schreibt ein Buch über ihn und lässt einfach weg, dass Nolde überzeugter Nazi und Antisemit ist. 1963 in einem Brief an den Sammler Bernhard Sprengel gibt er diese Weglassung unumwunden zu.
Das gab natürlich einen Wirbel. Weil man mir vorwarf, ich hätte die Nazi-Vergangenheit Noldes bewusst verschwiegen. Tatsächlich ist das richtig, und ich habe kein Argument dagegen. Zu tun ist nichts weiter, als den Mund zu halten.
Dank Haftmann und anderer kann Nolde als NS-Verfemter, als unbeugsamer Künstler gegen die Nazi-Kunstpolitik große Erfolge im Nachkriegsdeutschland feiern. Aber hat Haftmann nicht einfach bei Noldes Reinwaschung nur wiederholt, was er mit seiner eigenen Nazi-Vergangenheit getan hat? In jedem Fall kann Haftmann im Adenauer-Deutschland ziemlich sicher sein, dass niemand so genau hinschaut.
Wir aber, meine Damen und Herren, sind heute hier versammelt, um der Präsentation von Werken von freien Geistern in einer freien Gesellschaft geschaffen, gewärtig zu werden. Und so wünsche ich der Documenta 3 nicht wie herkömmlich guten Verlauf. Ich wünsche, die Documenta 3 möge in den Besuchern das Bewusstsein wecken, dass sie Zeugen sind eines großartigen Schaffensprozesses unserer Zeit, der keine Gruppen und Ideologien kennt, sondern der Persönlichkeiten und Ideen werdet.
Die Documenta ist eine Heldengeschichte. 1955 zum ersten Mal ausgerichtet, ist sie mittlerweile als Weltkunstausstellung etabliert. An diesem Bild gibt es Kratzer, vor allem wegen Haftmann, der bei den ersten drei Ausgaben mitgewirkt hat.
Ich glaube, die größte Herausforderung ist tatsächlich zu zeigen, dass wir es mit einer janusköpfigen Veranstaltung zu tun haben.
Julia Voss, sie hat am Deutschen Historischen Museum in Berlin eine Ausstellung über die Documenta mitgestaltet. Ihr zentraler Vorwurf richtet sich gegen die Künstlerauswahl der ersten Ausstellungen.
Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass die Documenta tatsächlich dafür sorgt, dass die Kunst, die vorher verfemt worden ist, rehabilitiert wird. Das heißt, auf der Documenta in Kassel werden ganz viele Künstler gezeigt, die als entartet galten in der NS-Zeit und nun plötzlich in Kassel wieder ihren großen Auftritt haben. Allerdings gibt es dabei einige Verschiebungen und für diese Verschiebung sorgt tatsächlich sehr stark Werner Haftmann. Und zwar Werner Haftmann, der selbst eben Gewaltverbrechen in seiner Biografie hat und auf keinen Fall darüber sprechen möchte, schreibt auch diejenigen raus, die diese Gewaltbiografien als Opfer in ihrer Biografie tragen. Das heißt, die ermordeten jüdischen Künstler werden auf der Documenta 1955 in Kassel nicht gezeigt.
Das ist richtig. Deutlich wird das an Otto Freundlich, dessen Skulptur hatten die Nazis auf dem Katalog der berüchtigten Ausstellung »Entartete Kunst« gedruckt. 1943 wird er vermutlich im Vernichtungslager Sobibor ermordet. Ein Werk Freundlichs an einer zentralen Stelle in Kassel platziert, das wäre ein Zeichen gewesen, eine deutliche Erinnerung an die NS-Vernichtungspolitik. Aber es ist schwer, einen Ausstellungsmacher für das zu kritisieren, was er nicht ausgestellt hat. Kaum Frauen, keine politische Kunst, Leerstellen gibt es genug bei der frühen Documenta. Dabei ist vieles bekannt. 1947 etwa kritisiert die Zeitschrift das Kunstwerk hart und kenntnisreich die NS-Kunstpolitik. Haftmanns Neuanfang hingegen übergeht diese Epoche einfach. Auffällig, Haftmann äußert sich nie zum Holocaust. Auch nicht in einer Sendung 1961 für den Bayerischen Rundfunk. Der Titel?
Der Beitrag des Judentums zur europäischen Kultur.
Zum Beispiel Jung Baxt, einer der frühesten Vorkämpfer der modernen Bühnenausstattung, oder die stattliche Reihe der Architekten, von Alfred Messel über Michel de Klerk bis Erik Mendelssohn. Die Bildhauer Antoine Pevsner und Naum Gabot, die zu den ersten und führenden Pionieren der abstrakten konstruktivistischen Skulptur zählen. Die Maler Marcussi und Metzinger, die zu der ersten Phalanx der französischen Kubisten gehören, den Bildhauer Jakob Epstein. Überall wirkten jüdische Künstler in der modernen Bewegung mit.
In der gesamten 38-minütigen Radiosendung fällt kein Mal das Wort Vernichtung oder Shoah, Holocaust, Vernichtungslager. Das Wort Verfolgung nur im Zusammenhang mit den Kreuzzügen. Haftmann hat jüdische Künstler immer wieder gefeiert, unter anderem ein Buch über Marc Chagall geschrieben. Wie kann er da von der Vernichtung schweigen? Einen Hinweis gibt ein Porträt von Gottfried Benn, das Haftmann 1950 verfasst hat. Dort zitiert er Benn mit einem unglaublichen Satz.
Das Abendland geht nämlich meiner Meinung nach gar nicht zugrunde an den totalitären Systemen oder den SS-Verbrechen, auch nicht an seiner materiellen Verarmung, sondern an dem hündischen Kriechen seiner Intelligenz vor den politischen Begriffen.
Der SS-Terror weniger fatal als ein Kriechen vor Politik? Benn behauptet in diesem Artikel seit 1936,
verboten und aus der Literatur ausgeschlossen zu sein.
Was Benn wegließ, 1933 hat in einer Rede die Mitarbeiterdichter am NS-Staat eingefordert. Und vom nach eigener Aussage verbotenen Autor erschienen drei Bücher in der NS-Zeit. Diese Art von Nichtumgang mit der eigenen Geschichte, der eigenen Verstrickung, die Behauptung, als Unpolitischer überdauert zu haben, war eine Lebenslüge vieler Deutscher, auch vieler Intellektueller. Auch der von Haftmann. Und das hatte durchaus Folgen. Reinwaschung von Nolde bei gleichzeitiger Herabsetzung aller politischen Kunst. Die Documenta hat nicht die gesamte Moderne rehabilitiert, politische Köpfe wie Georges Cross oder John Hartfield fielen durch das Raster. Damit war Haftmann ein typischer Vertreter im Adenauer Deutschland, das die Verbrechen nicht leugnete, aber sie gerne überging oder nur sehr allgemein verhandelte. Aber zur Wahrheit gehört auch, es gab nach 1945 weiterhin viele Kräfte, die in der Moderne nur eine Verfallsgeschichte sehen wollten und damit direkt die NS-Kulturpolitik fortschrieben. Es brauchte Kuratoren wie Haftmann, um die moderne Kunst in Deutschland durchzusetzen. Und gerade für die Documenta zeigte sich, sie war ein Gefäß, in das vieles hineinpasste. Spätestens 1972 mit der D5 unter dem Schweizer Harald Seemann öffnete sie sich für Performance und politische Kunst. Nicht die Documenta hat braune Flecken, Haftmann aber schon. Er ermöglichte einen Aufbruch und er war unfähig oder unwillig, die eigene Schuld zu verhandeln. Ein typischer Intellektueller der 50er und 60er Jahre. Das Schwarz-Weiß von Tagespolitik und großen überpolitischen Schöpfungen, in das Haftmann die Kunst aufteilte, ließ alle Brauntöne verschwinden, harmonisierte und idealisierte und verfälschte so die Moderne. Aufbruch und Verschweigen schließen sich nicht aus, sie können Hand in Hand gehen. Das ist menschlich und das ist immer noch erschütternd.
Martin Zein über den Kunstförderer und Kurator mit braunen Flecken in der Biografie Werner Haftmann. Dass die Documenta immer wieder für Diskussionen gesorgt und aus Fehlern gelernt hat, das gilt natürlich auch für die letzte Ausgabe. Nach dem Antisemitismus-Skandal um das indonesische Künstlerkollektiv Ruangrupa vor 4 Jahren wird die Documenta 16 jetzt wieder von einer erfahrenen Kuratorin geleitet, von der US-Amerikanerin Naomi Beckwith vom New Yorker Guggenheim Museum. Welche Themen, welche Akzente sie in einem Jahr setzen wird, wir sind gespannt. Das war's von der Kultur. Andrea Mühlberger war am Mikrofon und sagt im Namen des ganzen Teams Danke fürs Zuhören.